Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Unsere Themen: Erinnerungen einer Überflüssigen. Das Hörspiel nach dem legendären autobiografischen Roman von Lena Christ wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt. Was bringt der September? Unser Gastkritiker Christian Deutschmann präsentiert seine persönliche Auswahl. Wir stellen vor den Musiker und Hörspielkomponisten Martin Schütz. Und schließlich noch ein Blick zurück auf die Anfänge der Radiokunst. Ulrich Bassange präsentiert den ersten Teil seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie. Durch die Hörspieladaption des Bayerischen Rundfunks wird die Biografie der bedeutenden bayerischen Schriftstellerin anlässlich ihres 100. Todestages wieder greifbar und zugänglich. So hat es die Jury der Akademie der Darstellenden Künste formuliert und die Produktion Erinnerungen einer Überflüssigen zum Hörspiel des Monats Juni gekürt. Die Romanvorlage von Lena Christ fürs Hörspiel bearbeitet und das Ganze inszeniert hat die Regisseurin Stefanie Ramp, die uns jetzt aus einem Studio des Bayerischen Rundfunks zugeschaltet ist. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch, Stefanie Ramp.
Herzlichen Dank.
Wir erwischen Sie, wie gesagt, jetzt im Studio. Wobei stören wir? Woran arbeiten Sie?
Wir arbeiten an einem komplett anderen Thema als das der Erinnerung einer Überflüssigen, nämlich an einem Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Also ich komme jetzt hier durchaus aus einer ganz anderen Thematik und bin jetzt gespannt, wie ich die Brücke zu Beginn des 20. Jahrhunderts schlage.
Also springen wir mal 100 Jahre zurück ins Jahr 1912, als Lena Christ, Jahrgang 1881, ihren ersten Text veröffentlicht hat, nämlich diese Erinnerungen einer Überflüssigen, ein Buch, das sehr deutlich autobiografisch geprägt ist. Lena Christ erzählt darin von einem entbehrungsreichen, harten Leben, von Demütigung, Gewalt, falscher Moral. Schon ihre Kindheit ist das reinste Martyrium, die Mutter bigott und gefühlskalt, das Milieu rau und bitterarm. Das Ganze erzählt Lena Christ in einem scheinbar einfachen Ton, was vielleicht auch zu dem Missverständnis beigetragen hat. Bei Lena Christ handelt es sich um eine Art von Heimatliteratur, Stefanie Ramp. Wann haben Sie diese Autorin für sich entdeckt?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe sie gar nicht selbst entdeckt, sondern meine Dramaturgin Katharina Agathos hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, mich mit ihr und diesem Text zu beschäftigen. Und dann habe ich reingelesen in das Buch und es hat mich vor allem als Stück Literatur und als Zeugnis einer Zeit gefesselt. Und erst danach habe ich dann angefangen, über Lena Christ selber zu recherchieren und natürlich ist es super interessant, gerade als Zeitdokument einer Zeit, in der Frauen offenbar doch noch andere Dinge erleben mussten als in heutiger Zeit. Und man muss dazu sagen, ich bin genau 100 Jahre jünger als Lena Christ und konnte mir am Anfang wahnsinnig schlecht vorstellen, dass sich in 100 Jahren so viel getan hat.
Wir erinnern uns in diesem Jahr an den 100. Todestag von Lena Christ. Lena Christ hat sich im Juni 1920 mit nur 38 Jahren das Leben genommen. Dieses traurige Jubiläum war für den Bayerischen Rundfunk sicher ein äußerer Anlass, dieses Hörspiel zu realisieren. Sie haben es gerade beschrieben, dass Sie diese Autorin ganz neu für sich entdeckt haben. Wie ging es Ihnen dann mit diesem Text, mit dieser Autorin, als Sie sich tiefer eingelassen haben? Was davon ist für uns heutige maßstabsetzend, entdeckungswürdig? Was hat Sie gepackt an diesem Text?
Es war einerseits Ihre präzise Beschreibung der damaligen Zeit und Ihres Lebens in dieser Umgebung, in der ich hier ja heute auch lebe. Also sie beschreibt nicht nur das bayerische Land, auf dem ich aufgewachsen bin, sondern auch die Münchner Stadt. Und man kann Straßen nachvollziehen, man kann Orte nachvollziehen und sich extrem gut aufgrund ihrer Beschreibung an diese Orte von vor 100 Jahren hineinversetzen. Und andererseits hat mich sehr ihre Sprache gefesselt, ihr Beschreiben dieser Umstände, ihre Wiedergabe von Dialogen, wo man fast schon das Gefühl hat, sie hat es eben als Literatur geschrieben und nicht unbedingt als Zitat wiedergegeben.
Dieser Text und diese Autorin waren lange Zeit verstellt durch Klischees. Ich habe das Vorurteil der Heimatliteratur ja schon erwähnt. Und einmal in dieser Schublade gelandet, war Lena Christ eigentlich lange Zeit abgestempelt als sogenannte volkstümliche Bauernpoetin. Ich habe den Eindruck, man muss sehr oberflächlich hinschauen, um auch in diesem Text nur eine Spur von Heimeligkeit oder Gemütlichkeit zu entdecken. Haben Sie eine Erklärung dafür, Stefanie Ramp, warum man sie so lange in diese volkstümliche Schublade gesteckt hat, warum es so lange gedauert hat, sie als ernstzunehmende Schriftstellerin wahrzunehmen?
Ich vermute, das liegt einerseits daran, dass sie eine weibliche Schriftstellerin ist. Und vielleicht liegt es tatsächlich an ihren Beschreibungen dessen, was man eben Heimat nennt. Also zu Beginn des Romans geht es ja um die Kindheit in Glonn bei ihren Großeltern, wo sie sehr präzise und sehr lebendig beschreibt, wie die Ernte eingefahren wird, was gekocht wird, wie die Leute übereinander sprechen. Wo ich mir vorstellen könnte, dass das eben für so einen Heimatbegriff steht, weil es eben das Leben der einfachen Leute beschreibt, weil es Themen sind, die jetzt nicht unbedingt in Anführungsstriche hoher Literatur vorkommen.
Nun haben Sie in diesem Text ja das Hörspiel entdecken müssen, das herausarbeiten müssen. Was macht diesen Text so geeignet für die Inszenierung als Hörspiel? Was hat Sie daran gereizt? Wiederum vielleicht dieser scheinbar so einfache Ton, für den Sie als Regisseurin ja eine Haltung finden mussten.
Das ist zum einen ein Grund und zum anderen hat mich gereizt, dass ich mich in der Sprache von Lena Christ sofort abgeholt gefühlt habe. Ich finde, sie hat so eine unfassbar plastische Sprache, die mir sofort auch ein Bild, und zwar nicht nur ein Bild, sondern auch ein akustisches Bild vermittelt. Also ich habe in ganz, ganz vielen ihrer Sätze und in ihren Ausdrücken schon gehört, was es da eben zu hören geben könnte. Und dass Brigitte Hobmeier meine Lena Christ spricht, war auch relativ schnell klar, weil ich habe auch Brigitte schon beim Lesen des Buches gehört. Also für mich hat der Text einfach schon so wahnsinnig viel Klang, dass ich gar kein großes Problem hatte, ihn zu einem Hörspieltext zu machen.
Das Gelingen Ihrer Hörspielinszenierung hat in meinen Ohren vor allem mit zwei Dingen zu tun. Eins haben Sie schon genannt, das ist nämlich die Schauspielerin Brigitte Hobmeier, die uns diese unglaubliche, unerhörte Leidensgeschichte ohne Pathos und ohne falsche Rührung erzählt und gerade deshalb eine so intensive Wirkung erzielt, wie ich finde. Und auf der anderen Seite ist es die Musik von Evi Kegelmeier und Greulix Schrank, die diesem Stück eine ganz eigensinnige Farbe hinzufügt. Lassen Sie uns für einen Moment über Brigitte Hobmeier sprechen. Wie hat sie auf diesen Text bei der ersten Begegnung reagiert? Und wie haben Sie mit ihr diesen Ton erarbeitet, diesen eigentlich distanzierten, eher zeigenden Ton, wie ich ihn empfinde?
Brigitte hat lustigerweise zu Beginn unseres ersten Aufnahmetages erzählt, dass sie sich schon ziemlich lange mit Lena Christ und auch mit diesem Text beschäftigt. Auch aus dem Grund, weil es wohl mal den Plan gab, diesen Roman zu verfilmen und sie da auch schon als Hauptrolle, also als Lena, zur Sprache stand. Aus der Verfilmung ist dann offenbar nichts geworden und umso mehr hat sie sich dann gefreut, dass ich wieder auf sie zugekommen bin, mit der Bitte, meine Lena zu sprechen. Und wir haben während der Produktion eigentlich ununterbrochen drüber gesprochen, wie viel Pathos in diesem Text liegen darf und wie viel Distanz man braucht und haben uns dann immer wieder auf die Distanz geeinigt, weil es einfach wahnsinnig schnell super schmalzig wird und wir uns auch nicht auf dieses Schicksal und auf dieses Leid, was Lena Christ so eindringlich in den Text beschreibt, nochmal draufsetzen wollten, weil wir Angst hatten, dass das ganze Stück dann extrem das Triefen anfängt. Und das wollten wir auf keinen Fall.
Eine weitere ganz, ganz wichtige und zentrale Regieentscheidung war natürlich die Entscheidung für die Musik, die fast so etwas wie ein zweiter Held in diesem Stück ist in meinen Ohren. Diese Musik zitiert zwar volksmusikalische Klänge, macht aber was ganz Eigenes daraus. Also sie illustriert den Text nicht, eher kommentiert sie, verfremdet vielleicht, unterbindet jeden Anklang von Gefühligkeit. Das war eine starke Entscheidung, Stefanie Ramp, die Sie da getroffen haben, die gewissermaßen auch den Ton der Inszenierung von Anfang an vorgegeben hat.
Ich muss dazu sagen, dass die beiden Musiker, Evi Kickelmeier und Kreulix Schrank, da sich sehr stark selbst eingebracht haben mit ihren eigenen Ideen und wir extrem Hand in Hand gearbeitet haben. Also ich habe mir für mich bzw. für uns, für die Inszenierung musikalische Themen entworfen, in denen ich mich am Text entlang gehangelt habe. Und die beiden haben dann in ihrem Musikersein diese Themen weiterentwickelt und mir da einfach schon von Anfang an so super starke Vorschläge gemacht, dass es eine wahre Freude war, an diesen Vorschlägen weiterzuarbeiten. Und man muss noch dazu sagen, dass wir während unserer Produktion zwischen Sprachaufnahmen und Rohschnitt ein bisschen Pause hatten, bis wir dann an die Montage und Mischung gegangen sind. Und in dieser Zeit haben die beiden Musiker auch unsere Rohschnittfassungen bekommen und hatten deswegen die Chance, auf Brigittes Sprache Musik zu komponieren. Und das hat extrem dazu beigetragen, dass die Musik einfach so wahnsinnig gut auf die Stimmung passt, beziehungsweise dass es jetzt wie aus einem Guss klingt und Sprache und Musik sich so wahnsinnig gut ergänzen.
Stefanie Ramp, wir haben unser Gespräch begonnen mit dem Hinweis darauf, dass Sie es hier natürlich mit einem historischen Text zu tun hatten, einem Text, der 1912 entstanden ist. Und auch die ganze Biografie von Lena Christ, ihr gesamtes schriftstellerisches Werk, kann man wohl nicht ablösen von der Zeit und der Gesellschaft, in der sie gelebt und geschrieben hat. Ein Frauenleben in einem armen, einem ländlichen Milieu, in dem damals üblicherweise keine Frau schreiben zu ihrer eigenen Stimme finden konnte, zu ihrem eigenen Ausdruck. Dieses Schreiben der Lena Christ, dieses Ich-Sagen, dieses Artikulieren der eigenen Existenz, das ist ja auch ein Akt der Selbstermächtigung und Emanzipation. Heute, 100 Jahre später, Stefanie Ramp, was davon können wir auch zu unserer eigenen Ermutigung noch gebrauchen? Oder ist der Fall Lena Christ zu historisch, um uns zu meinen?
Was mich an Lena Christ auf jeden Fall nach wie vor fasziniert, beziehungsweise was wir auch während der Produktion immer und immer wieder besprochen haben, war, was für ein wahnsinniges Stehaufmännchen sie war. Also sie hat ja so viele Schicksalsschläge in ihrem Leben erlitten, die sie ja auch alle zu einem großen Teil in ihrer Autobiografie beziehungsweise in diesem literarischen Werk beschreibt. Aber es gibt einfach immer wieder den Punkt, wo sie dann selber wieder aufsteht oder eben sich selber dann wieder so viel Mut zuschieben kann, obwohl sie sich dessen bewusst ist, dass sie ein armes Würmchen ist und irgendwie dann doch wieder weitermacht. Zumindest bis zu dem Punkt, wo sie eben diesen Text verfasst. Danach, was ja dann nicht mehr in der Autobiografie vorkommt, wissen wir ja, ging es dann doch steiler bergab, was dann auch zu ihrem Selbstmord führte.
Stefanie Ramp, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das Hörspiel Erinnerungen einer Überflüssigen von Lena Christ entstand als Produktion für den Bayerischen Rundfunk. Hier bei uns im Deutschlandfunk ist der Zweiteiler zu hören an diesem Samstag um 20.05 Uhr. »1912, als Lena Christ die Erinnerungen einer Überflüssigen veröffentlichte, da war von Hörspiel und Radiokunst noch wenig zu ahnen. Erst 1924, genauer gesagt mit dem Stück Zauberei auf dem Sender, schlägt die Geburtsstunde der Hörspielkunst. So ist es nachzulesen in allen einschlägigen Lexika. Doch unter welchen Bedingungen, mit welchen Ideen und Visionen haben die Radiopioniere damals begonnen? Ulrich Bassange erzählt die Geschichte der Hörspieldramaturgie. Heute Teil 1. Zauberei auf dem Sender, Vorkriegsdramaturgie.
Liebe freundliche Zuhörer.
Kuckuck, meine Hörerinnen und Hörer.
Jetzt kommt unsere Sendung.
Liebe Evakuierte.
Erdenbewohner.
Am 29. Oktober 1923 geht in Berlin die erste deutsche Radiostation on air. Wohlgemerkt, die erste zivile Radiostation, denn
in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, bei Freund und Feind, ist der Rundfunk zum ersten Mal in Gebrauch gekommen. Die englischen und ebenso die deutschen Soldaten haben ihn sich seit 1917 da und dort zu Unterhaltungssendungen ausgebaut.
Der martialische Tenor, in dem Heinz Schwitzke noch 1962 die Ursprünge des Radios beschwört, verweist vor allem auf eines: die Geburt aller technischen Innovationen aus dem Geist des Krieges. Und so wird das Medium, das Nachrichten und Befehle zwischen Sender und Empfänger transportierte, ab 1923 zum Medium drahtloser Unterhaltung und Belehrung.
3 Minuten vor 8 Uhr. Alles versammelt sich im Senderaum. Erwartungsvoll beobachtet man das Vorrücken des Zeigers der Uhr. 8 Uhr. Alles schweigt. In das Mikrofon ertönen nun die Worte: Achtung, Achtung,
Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus,
auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
Nachrichten, Politik, Kultur, Unterhaltung, Werbung. Das sind fast, möchte man sagen, damals wie heute die 5 Pfeiler des neu entstandenen Radios. Die Tonqualität der Mittelwelle ist mittelmäßig, eine Rauschunterdrückung findet nicht statt. Alles wird live gesendet und mono im Kopfhörer empfangen. Die Kulturverantwortlichen der in rascher Folge entstehenden Landessender greifen gerne auf Gedichtlesungen oder Theatermonologe zurück. Als dann ab Januar 1924 die ersten szenischen Lesungen stattfinden,
zeichnet sich die Konzeption einer akustischen Anthologie des bürgerlichen Bildungsgutes ab, die für die Programmgestaltung der ersten Rundfunkjahre charakteristisch werden sollte.
Wie es der Hörspielchronist Stefan Bodo Würfel auf den Punkt bringt. Als erstes Hörspiel, das den Namen verdient, benennt die Forschung Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch. Ausstrahlung am 24. Oktober 1924. Eine Aufzeichnung der Live-Aufführung existiert nicht. Flesch, der damalige künstlerische Leiter des Frankfurter Senders, macht in medienkritischer Absicht das Radio selbst zum Protagonisten.
Zauberei auf dem Sender. Versuch einer Senderspielgroteske. Mitwirkende: alle bei der Frankfurter Sendestation beschäftigten Personen, Dinge und Instrumente.
Das Radio selbst ist der Zauber. Es ist der Illusionist, ja, und es ist die Seance. Durchaus in Übereinstimmung mit der damaligen Vorstellung einer körperlosen Stimme, die sich über große Distanz auf magische Weise in den Wohnzimmern der Hörerinnen und Hörer manifestiert. Der Zauberer Hans Flesch wird zum erklärten Gegner des Live-Hörspiels, dessen theatrale Wurzeln er ausreißen möchte.
Der Rundfunk ist ein mechanisches Instrument und seine Art eigenen künstlerischen Wirkungen können infolgedessen nur von der Mechanik herkommen. Glaubt man nicht, dass das möglich ist, so kann man eben an das ganze Rundfunkkunstwerk nicht glauben.
Eine mediale Revolution stellt im Radio Ende der 1920er Jahre 2 weitere technische Neuerungen zur Seite: die elektrische Klangverstärkung und den Tonfilm. Dieser dreifachen Konvergenz entspringt die Radioklangkunst. Der Berliner Hörspielleiter Alfred Braun denkt sie bereits am 6. März 1926 voraus. Sein Hörspiel »Der tönende Stein« ist in seinen Worten
»ein akustischer Film«, ein Funkspiel, das in schnellster Folge bewusst die Technik des Films auf den Funk übertrug.
Heute würden wir von einer O-Ton-Montage sprechen. Nur, dass diese Montage seinerzeit mittels Live-Schaltung zwischen verschiedenen Klangereignissen geschah. Schritt für Schritt versucht man sich dem Wesen einer speziellen Radiokunst anzunähern. Das Hörspiel wird zur Krönung des Funks ausgerufen und hat eine erste Blütezeit zwischen 1929 und 1934, die sich auch der Dramaturgie von Hans Flesch verdankt.
Also bitte.
Vor der Erfindung mobiler Aufnahmegeräte wird hier die Filmtonspur zur Klangaufzeichnung und zur Montage verwendet. Mit Berliner Alltagsgeräuschen realisiert Walter Ruttmann 1930 für Dramaturg Flesch keine Literaturadaption, sondern die radikale Idee, mit Klang zu schreiben und somit Schreibmaschine und Papier gegen Mikrofon und Aufnahmegerät einzutauschen. Leider bleibt Weekend ein Einzelfall. Schon 1930 trauen die Macher dem eigenen Medium nichts zu. Und dummerweise sitzen Autoren, die die Idiosynkrasien radiophonen Schreibens verstehen, nicht im nächstbesten Kaffeehaus. Außer Bertolt Brecht und seinen Freunden Walter Benjamin und Kurt Weil, allesamt Flash-Eleven, scheinen Schriftsteller und Komponisten einen Bogen um das Radio zu machen.
Hallo, hier Welle Erdball, hier dort. Kein Geheimnis mehr zwischen Süd und Nord. Was die Welle empfängt, die den Erdstern umschnürt. Wir senden es aus, es wird vorgeführt. Ein Ausschnitt nur, Momentaufnahme. Aber so ist das Dasein, liebe Dame. Es kennt keine Logik, es springt mit uns um. Eins, zwei, drei, der Plumpsack geht rum.
Auf einer Tagung der Rundfunkanstalten im Jahr 1929 zum Thema Dichtung und Rundfunk bringt Festredner Alfred Döblin die Ängste der Schriftsteller zur Sprache. Vor der Vulgarität der Massenmedien, vor Unterhaltung und Belehrung plumper Art. Der Film sei durch seine Industrialisierung bereits verkommen. Im Radio und besonders im Hörspiel sieht der Schriftsteller noch Entwicklungsmöglichkeiten.
Für die Musik und Journalistik bedeutet der Rundfunk im Wesentlichen kein Novum. Er ist dann nur ein neues technisches Mittel der Verbreitung. Für die Literatur aber ist der Rundfunk ein veränderndes Medium.
Doch die Kasseler Tagung ändert nichts. Also bleibt es bei den Dramaturgen, den Moloch des Sendebetriebs zu füttern, und sie verfallen, wenig überraschend, auf die Klassiker der Theaterliteratur. Der überzogene Bühnenton des 19. Jahrhunderts trifft auf modernste Technologie in Gestalt der Neumann-Flaschenmikrofone, die Stimmen und Geräusche bereits erstaunlich transparent abbilden. Den von der Technik verunsicherten Radiomännern springt als Vordenker Richard Kolb bei. In seiner Schrift »Das Horoskop des Hörspiels« schreibt der spätere Nazi-Intendant 1932 der Gattung das Höchste zu. Das Immaterielle, das Überpersönliche, das Seelische.
Das Miteinander metaphysischer und irdischer Spannungen kommt im Hörspiel zum unmittelbaren Bewusstsein, da der naturalistische Mensch in den Illusionären umgewandelt wird, der der metaphysischen Potenz auf der gleichen Ebene entgegentritt.
Und so wurde in den 1930er Jahren das Narrativ vom Hörspiel als Literatur geschaffen. Der Medienwissenschaftler Bernhard Siegert fasst zusammen:
Dass das Hörspiel überhaupt zur Literatur gerechnet wird, ist Ergebnis einer politischen Rauschunterdrückung, die vor allem einen experimentellen Hörspieltyp betraf, der in den 20er und frühen 30er Jahren von Künstlern und Intendanten der Avantgarde entwickelt wurde.
Wer hat das revolutionäre Rauschen des neuen Mediums unterdrückt? Zuallererst die Nazis, die jeden avantgardistischen Ansatz ersticken. Anschließend wird die Rauschunterdrückung in ungebrochener Tradition von reaktionären Nachkriegsdramaturgen perpetuiert. So zerstört man in den folgenden Jahrzehnten gründlich den klanglichen Ansatz und betoniert den des Sendespiels, ein Radiotheater inklusive Sendespielleiter, Bühne, Autor, Radioschauspielern und Geräuschemacher.
Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen nun eine gute Nacht. Vergessen Sie bitte nicht, die Antonie zu beerdigen, die Antenne zu erden.
Ulrich Bassange war das mit dem ersten Teil seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie. Fortsetzung folgt hier im Deutschlandfunk im Hörspielmagazin. Wir kommen zu den Hörspielpremieren im September. Unser Gastkritiker Christian Deutschmann stellt seine persönliche Auswahl vor.
Der Autor und Regisseur Ronald Steckel ist eine Ausnahmeerscheinung unter den deutschen Hörspielmachern. Auf ihn kann man bauen, wenn es darum geht, herkömmliches Erzählen zu meiden und Bauformen zu schaffen, deren Strenge geradezu etwas Manisches hat. Nun hat er sich einen Autor vorgenommen, der heutige Leser gewiss nicht auf Anhieb anspricht. Schon weil sein Text 400 Jahre alt ist und von einer Religiosität durchdrängt ist, die uns einiges abverlangt. Er trägt den Titel »Vom übersinnlichen Leben« und verfasst wurde er 1622 von dem Mystiker Jakob Böhme. Worum geht es hier? Es ist ein Dialog à la Platon zwischen einem Jünger und seinem Meister, der sich um nichts Geringeres dreht als um die Frage, wie man zu Gott und damit auch zu jenem wahren Leben kommt, das von allem Irdischen befreit ist. Nicht, indem man sich der Kirche mit ihren Dogmen und Regeln anvertraut, sondern eigene Kräfte mobilisiert, nach innen schaut und dort, so es denn glückt, Erleuchtung findet. Voraussetzung dafür ist die Loslösung von aller Welt. Denn sie, Zitat, liebet nur Trug und Eitelkeit. Aber auch vom eigenen Ego, denn das ist in sich gefangen, kennt nur Interessen und Begierden. Äußere Einwirkung bedarf es dabei nicht, denn, Zitat, jedermann hat den Funken in sich, den er zum Brennen bringen kann. Und so hören wir erstaunt, dann wieder gebannt, vielleicht auch befremdet, einem Werk zu, dem wir, das darf man sich ruhig eingestehen, nicht immer folgen können, das uns jedoch eine Ahnung davon vermittelt, was mystische Versenkung mit ihren meditativen Zügen sein kann.
Der Jünger sprach zum Meister: Wie mag ich kommen zu dem übersinnlichen Leben, dass ich Gott sehe und höre reden? Der Meister sprach: Wenn du dich magst einen Augenblick in das schwingen, da keine Kreatur wohnet, so hörest du, was Gott redet. Der Jünger sprach: Ist das nahe oder ferne? Der Meister sprach: Es ist in dir. Und so du magst eine Stunde schweigen von allem deinem Wollen und Sinnen, so wirst du unaussprechliche Worte Gottes hören.
So geht das eine knappe Stunde, und nicht gerade leicht ist es, diesen Gedankengängen einer reinen Spiritualität zu folgen. Schon Hermann Hesse sah, dass es hier dieselben Voraussetzungen braucht wie beim mystischen Erlebnis selber. Ich zitiere: ein vorübergehendes Leerwerden sowie eine völlig freie Aufmerksamkeit und Seelenstille. Eine Zumutung sicherlich für den heutigen Hörer, doch zu bewundern ist hier eine akustische Schöpfung, deren Strenge bis in die kleinsten Atempausen reicht. Wie in allen seinen Stücken verweigert sich Steckel allem Atmosphärischen, zwingt Sprache und Geräusch in feste Strukturen, inszeniert ein sprachliches Ritual. So bringt er gleichsam sein Material zum Sprechen. Mit dem Sprecher Max Hopp verliert die Stimme jede persönliche Prägung. Sie wird in ihrem gleichmäßig monotonen, auf zwei Figuren aufgeteilten Tonfall zum Wesen, das nach innen blickt. Ja, sie ist der Text, den sie spricht. RBB Kultur, wo das Stück am 27. September zu hören ist, startet damit ein ebenso anspruchsvolles wie mutiges Unternehmen. Denn als Podcast gibt es hier weitere Folgen mit Texten zur Mystik, die bis in den fernöstlichen Raum reichen und deren Umsetzung wiederum die Handschrift Steckels tragen. Einfach gestrickt dagegen und auf Anhieb konsumierbar ist Roll Over Beethoven von Johannes Meyer und Ulrich Bassange. Zum Jubiläumsjahr kann man sich ein paar lose Bemerkungen über den und Schilderungen des großen Komponisten erlauben. Als da sind Beethoven, der Mensch mit seinen Launen, seiner rheinischen Frohnatur, die gerne dem Alkohol zuspricht und nur allzu oft mit den Sitten und Gebräuchen der K&K-Monarchie in Kollision gerät, sein Drang, musikalisch Bleibendes zu schaffen und der Revolution zu dienen, sein ständiger Wohnungswechsel, ein Publikum, dem das rechte Verständnis fehlt, Groupies, die ihm auf die Pelle rücken, Schüler, die nerven, vom Hauspersonal ganz zu schweigen, das auch nicht mehr ist, was es einmal war. Wir wohnen Alltagsszenen bei, in denen es von drastisch überzeichneten Auftritten historisch verbürgter Personen nur so wimmelt. Alle kriegen sie dabei ihr Fett ab, auch ein lästiger Schüler, der sich nicht abwimmeln lässt.
Ich bin ein armer Musiker, der ohne seinen Abgott zu sehen keine Ruhe mehr findet.
Bitte? Sie Fußlatscher wollen den Beethoven sprechen? Könnte jeder kommen. Einen schönen Gruß geht nicht.
Aber, liebes Goldmadamchen, ich komme von weit her, aus Luzern.
Was ist das denn für Lärm? So kann ich nicht arbeiten. Der Schweizer soll gehen.
Oh, der Kaiser ist zu Hause. Haben Sie denn meine Partituren erhalten? Ich möchte bei Ihnen studieren, hochverehrter Meister.
Geh er doch zum Heiden. Ich habe hier ein Lebenswerk zu vollenden.
Kommen Sie später wieder.
Aber warum?
Einfach, um ihn zu ärgern.
Ah.
Ja. Ich habe doch gesagt, kein Vorlassen.
Ich bekomme noch meinen Salär für die Woche.
Geld ist kein Star.
Ich denn, der Erzherzog, die Fräuleins, dieser Schnieder und all die anderen, die hier jeden Tag aufkreuzen, würden töten, um von ihnen Unterricht zu erhalten. Und was machen sie? Schicken alle weg und verkriechen sich in ihre Zimmer.
Ja, weil ich als Mensch wahrgenommen werden will. Und nicht nur als Promi.
Der Titel des Stücks weckt Erwartungen, wird hier intelligent über die Stränge geschlagen, ein Denkmal frech geschändet und vom Sockel geholt? Nein, ganz so wild geht es hier nicht zu. Dazu kommt das Ganze denn doch zu behäbig daher. Die Pointen funkeln nicht, sondern tauchen alles in ein eher behagliches Licht. Die Episoden überstürzen sich und verleihen dem Stück eher eine kabarettistische Note, als an eine Sitcom zu erinnern, die es doch sein möchte. Da darf ein verstimmtes Klavier nicht fehlen und die Türklingel, die ständig schrillt, intoniert was? Natürlich das berühmte Schicksalsmotiv der Fünften. Lassen Sie, liebe Hörer, sich nicht von derlei Gemäkel abschrecken. Alles ist bloß eine Frage des Geschmacks. Seine Liebhaber wird dieses biografisch gut untermauerte, flott gebaute und voller karlauernder Anspielungen steckende Stück mit Sicherheit finden. Gesendet wird es am 5. September auf Bayern 2. Szenen aus dem Leben einer überforderten Lehrerin, überfordert durch ihren Beruf, aber auch durch private Nöte. Das ist das Hörspiel »Neue Reisende« nach einem Roman der dänischen Debütantin Tine Höök. Am ersten Arbeitstag unserer jungen Heldin trifft diese im Pendlerzug auf einen Fremden und sie beginnen eine Affäre miteinander. Das beginnt gleich in der Zugtoilette, setzt sich an den unterschiedlichsten, nicht immer ganz astreinen Orten fort und so gibt die Ich-Erzählerin dem Stück Struktur, indem sie die Gelegenheiten aufzählt, wo sie den Liebhaber nackt gesehen habe. Das ist aber noch nicht alles. Monologisierend sucht sie sich durch ihr bisheriges Leben zu arbeiten, indem alles über sie hereinstürzt. Der Geliebte hat Frau und Kind, das Gerede im Lehrerzimmer rauscht an ihr vorbei, das Eigenleben der Schüler hat so seine Tücken. Auch die eigene Familie wird ihr seltsam fremd. So stolpert sie durch ihren Alltag, ist mal hier, mal da, nimmt alles nur wahr, teilnahmslos, ohne es recht verarbeiten zu können.
Ich blättere an deinem Skizzenblock, während du auf der Toilette bist. Ich schreibe meinen Namen mit deinem Bleistift auf eine Seite und radiere ihn wieder aus.
Verfickte Scheiße, das gibt's doch nicht! Mach hier rüber, dann steh ich hier!
Es ist die letzte Unterrichtsstunde, vielleicht der letzte Sommertag. Die Schülerinnen spielen Schlagball. Das Beste am Erwachsensein ist, dass ich nicht mitmachen muss.
Kacke! Blöde Kacke!
Otto P., Otto S., Siegner, Sandra, Villas, Clara mit C., Clara mit K., Noah.
Ja, ich sehe, aber du kannst doch nicht den Ball aber irgendwo hin.
Du bist tot. Ich war fast da.
Hinschmeißen!
Natürlich! Ist das doch
Otto P., und Otto S., Siegner, Sandra, Villas, Villas. Otto P. und Otto S. ziehen ihre T-Shirts aus. Ich denke an harte Nektarinen. Ein Vogel fliegt oben am Himmel. Ich trage das gleiche Kleid wie Sandra.
Da kann ich auch nichts dafür.
Hey,
ja, dann mach niemand doch die hört Augen auf.
Ein Idiot bist du eigentlich.
Hey. Du bist selber ein Idiot, weißt du? Ja, jetzt schaust du. Genau, jetzt habe ich's gesagt.
Der Einkaufswagen ist riesengroß. Alles ist groß in diesem Bilka. Ich bin für den Einkauf für die Kennenlerntour verantwortlich. Gehe die Gänge rauf und runter, packe Sachen in den Wagen wie eine Alleinerziehende für 25 Kinder. Ich versuche auszurechnen, wie viel Milch gebraucht wird. Und was hat das Wort Spray auf dem Zettel zu bedeuten?
Willst du etwa in Jeans fahren? Es sind 30 Kilometer. Und wo ist dein Helm? Wir müssen ja schließlich mit gutem Beispiel vorangehen.
Ein wirrer Gedankenstrom, so könnte man sagen, ist das. Aber auch eine Wirklichkeit, die uns in ihren Wirrnissen seltsam bekannt vorkommt. Verschwimmend die Grenzen zwischen Realität und Einbildung, den Erinnerungsfetzen, Wunsch, Fantasien und Träumen. Die Erzählerin halluziniert sich ins Leben des Liebhabers und seiner Familie. Vielleicht ein Leben zu dritt samt kleinem Töchterchen. Fluchtbewegungen allenthalben, das Scheitern als Lebensmodell und ein Hauch Hoffnung am Ende. Eine sehr junge literarische Moderne springt einen hier an. Eine Moderne, die in besessenem Sammeln möglichst viele Einzelheiten besteht. Orte, Dinge, Redewendungen, alles trieft hier geradezu von einer Wirklichkeitsbesessenheit, die nicht das kleinste Detail auslassen will und in der sich viele wiedererkennen dürften. Eine Meisterleistung ist die Regie von Rebecca David. Das muss ihr erstmal jemand nachmachen, wie sie Schlag auf Schlag Dinge verknüpft, die weit auseinanderliegen und dabei doch eine Eleganz an den Tag legt, die uns Raum zum Atmen gibt. Wie sie akustisch aus Erinnerungen, Imaginationen, Gesprächsfetzen Gegenwart schafft und einen Schwebezustand innerhalb der ständigen Orts- und Themenwechsel hervorbringt. Wie sie Musik- und Geräuschakzente setzt, die Eigenleben haben, sich aber nie vordrängen. Und wie alles trotz der Sprunghaftigkeit des Geschehens immer nachvollziehbar bleibt. Das bisschen Überlänge, das das Stück haben mag, lässt sich so gut verschmerzen.
Christian Deutschmann war das mit seinen aktuellen Hörspielempfehlungen. Das Hörspiel Neue Reisende von Tine Hoeg läuft übrigens am 13. September im SWR. Immer wieder stellen wir Ihnen hier im Hörspielmagazin die Menschen hinter den Hörspielen vor. Zu diesen heimlichen Protagonisten der Gattung gehören natürlich auch die Hörspielkomponisten. Einer der kreativsten Köpfe der Hörspielmusik ist Martin Schütz. Anfang des Jahres erst hat er für eine Deutschlandfunk-Hörspielproduktion für »Die Toten haben zu tun« von Mudar Al-Hajji und Wael Kadur die Musik geschrieben. Nora Bauer stellt den Musiker und Hörspielkomponisten Martin Schütz vor.
Musik von Martin Schütz. Aus dem Hörspiel Von den Beinen zu kurz, 2014 vom WDR produziert. Eine Geschichte von Katja Brunner über Vater, Mutter, Kind, Leidenschaft, Eifersucht, Missbrauch.
So mit 14 hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht mehr genau warum, Aber auf alle Fälle war ich sehr interessiert an Tontechnik. Und habe dann so einen Sommerjob gemacht, um Geld zu verdienen, damit ich mir ein Tonbandgerät leisten konnte. Ein Spulentonbandgerät noch. Und habe dann in Estrich ein ganz Miniaturstudio eingerichtet. Und da habe ich angefangen, so kleine Hörspiele zu machen.
Mit Geräuschen und selbstverfassten kleinen Szenen.
Dann habe ich aber schon experimentiert, indem ich zum Beispiel eine Szene im Badezimmer aufgenommen habe, weil es da so schön Gehalt hat. Und dann habe ich auch angefangen, so Experimente zu machen mit Loops, indem ich das Tonband aus der Maschine rausgeführt habe und um die Türfalle rum und wieder zurück in die Bandmaschine. Allerdings war der Nachteil, ich konnte ja das dann nicht aufzeichnen, weil ich hatte kein zweites Aufzeichnungsgerät. Aber auf alle Fälle ist da in mir schon die Lust am Kreieren, an der Verbindung von Ton und Sprache gewachsen.
Man hätte das Ergebnis solcher Loopings zu gern gehört.
Ich kannte eigentlich Hörspiel schon ein bisschen vom Radio. Eins, das ich immer gehört habe, war Dickie Dick Dickens. Das war so eine amerikanische, komödiantische Detektivgeschichte. Und inspiriert von dem habe ich dann angefangen, so Sachen zu machen. Versucht, wie kann ich Schritte mit dem Schuh ausziehen und auf dem Tisch gehen mit dem einen Schuh und das aufnehmen, damit die Schritte da waren, während aber auch gleichzeitig ich gesprochen habe. Das musste alles live passieren, weil ich hatte kein Multitrack-System.
Gleichzeitig erhielt Martin Schütz schon als Schüler Cello-Unterricht.
Mit der Zeit hatte ich auch ziemlich Lust zu üben. Ich kann mich erinnern an Momente, wo ich dann dachte, ich muss jetzt dieses Stück, will ich jetzt endlich auswendig spielen können. Und als ich dann im Zimmer das Licht ausgemacht habe und im Dunkeln das gespielt habe. Und das fand ich dann ganz toll.
Musik aus dem Hörspiel Eine Schneise von Händel Klaus. Eine Geschichte über das Unaussprechliche und Undurchdringliche der inneren Strukturen einer Familie. Eine Spur der Zerstörung zieht sich durch den ganzen Text. Der WDR hat das Stück in der Regie von Erik Althorfer 2013 produziert.
Ich bin ja hauptsächlich improvisierender Musiker. Ich bin Improvisator und Komponist. Und die zwei scheinbaren Gegensätze, die sind aber sehr nah beieinander. Weil wenn ich frei improvisiere, ist das auch ein Kompositionsvorgang. Und wenn ich komponiere, da ist ganz viel Improvisation drin. Also auch wenn man jetzt sagen wir Beethoven oder so jemanden analysiert und Skizzen schaut, wie ist er überhaupt zu ta-ta-ta-ta, wie ist er zu diesem Ding gekommen? Das ist ein Prozess, wo er Verschiedenes probiert hat. Es ist ein langer Prozess. Also die ersten Tage sind manchmal zum Verzweifeln, weil irgendwas passiert im Kopf oder in einem drin. Man glaubt, etwas zu hören, aber man hat noch keine Ahnung, wie man das konkret umsetzen könnte. Und dann mache ich lange Spaziergänge. Und irgendwann gibt es dann diesen Moment, wo was herausbricht. Ich glaube, das Wichtigste ist, den richtigen Ton zu treffen, den Ton zu finden, den Sound oder die Gesten.
Martin Schütz studierte nach dem Abitur Cello. Aber dieses Instrument reichte ihm irgendwann nicht mehr.
In der Ausbildung als klassischer Cellist, da hat man natürlich viel Kammermusik gespielt, bin dann auch im Sinfonieorchester gewesen und hatte aber immer das Gefühl, ich bin da nicht ganz zu Hause. Weil gleichzeitig habe ich natürlich so Sachen gehört wie Jimi Hendrix zum Beispiel. Und konnte mir aber das nicht vorstellen, dass man das mit dem Cello zusammenbringt.
Dann folgte ein Stipendium in New York. Und damit begann sein ganz großes Abenteuer der Improvisation. Zunächst aber erfand er sein Instrument. Autodidaktisch hatte er Bass spielen gelernt.
Da dachte ich, es wäre eigentlich gut, ein Instrument zu haben, was Kontrabass und Cello zusammenbringt. Und dann habe ich mit einem Geigenbauer, den ich kannte, darüber geredet. Dann hat er gesagt, das klingt interessant, sollten wir das probieren. Und dann haben wir innerhalb von einem Jahr dieses Instrument gebaut, dieses fünfseitige elektrische Cello.
Am Tag der Abreise nach New York war das Instrument fertig. Es wurde in eine Wolldecke gewickelt, denn einen Koffer dafür gab es nicht und erhielt einen eigenen Sitzplatz im Flugzeug. In New York angekommen, besuchte er Musikclubs, um Musiker kennenzulernen, mit denen er spielen konnte.
Ich habe mal gespielt mit schwarzen Musikern und der Schlagzeuger war Rashid Ali. Der saß mit Sonnenbrille hinter seinem Schlagzeug und hat mich keines Blickes gewürdigt. Und ich habe neben ihm aufgebaut, den Verstärker und das Instrument und so. Und dann habe ich ein paar Töne von mir gegeben für den Sound. Und ohne sich umzudrehen, hat er gesagt, what you call that thing? Und dann habe ich gesagt, electric five-string cello. Dann hat er gesagt, sounds good. Und dann hat man irgendwie zusammen angefangen zu spielen. Und während dem Spielen hat er sich irgendwann zu mir umgedreht und mich angegrinst und genickt. Und dann wussten wir, dieses Konzert wird gut.
Bis heute verbinden ihn enge Freundschaften mit den New Yorker Musikern, die ihn auch in der Schweiz besuchen, um Musik zu machen. Musik zum Hörspiel im bewohnten Gebiet der Schädelhöhle in der Regie von Erik Althofer, produziert vom Schweizer Radio 2015. Gerd Meister geht in seinem Text der Frage nach, ob das Bewusstsein seinen Sitz im Hirn hat oder anderswo. Wo wohnt das Ich? Auch mit dem Regisseur Erik Althofer verbindet Martin Schütz eine enge Beziehung. Durch ihn hat er das Hörspiel und die Sprache als emotionalen Impulsgeber für die Komposition wieder für sich entdeckt.
Er ist sehr analytisch und genau und ich bin eher der Chaot. Die beiden zusammen, das funktioniert sehr gut. Das erste Lesen ist für mich etwas ganz Wichtiges, also fast schon etwas Heiliges, weil ich da die Ruhe und den Raum brauche, wo ich ungestört lesen kann und mich auf einen Text einlassen und wo in mir drin schon mal etwas anfängt zu passieren, etwas, was ich aber in dem Moment dann noch gar nicht beschreiben kann. Ein geschriebener Text hat ja auch einen Tonfall, der hat einen Rhythmus. Das hat einen großen Einfluss auf was dann zum Schluss musikalisch dabei rauskommt.
Das Hörspiel Die Toten haben zu tun verhandelt die ungleiche Beziehung zwischen Menschen zu Hause und Menschen auf der Flucht, die immer bestimmt ist von Orientierungslosigkeit und Abhängigkeit. In der Regie von Erik Althofer produzierte der Deutschlandfunk 2020 das Hörspiel, das von der Akademie der Künste im April zum Hörspiel des Monats gewählt wurde.
Wichtig ist wirklich in diesen Zustand kommen, dass ich nicht hyperaktiv irgendwas mache, sondern ich muss warten, bis das aus mir herauskommt. Und das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, wie ein Wunder. Etwas bricht aus dir heraus und du fängst an, das zu machen. Vielleicht dauert das 3 Tage, bis diese eine kurze Musik da ist. Und dann fängst du die an zu kombinieren mit dem Text konkret. Irgendwann denke ich, oh, ich glaube, das stimmt.
Nora Bauer stellte den Komponisten Martin Schütz vor. Und das war's für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.